Schöne Musik umrahmt die manchmal gar nicht so schönen Themen bei uns im LoRa-Magazin. Mit deutschen Hermesbürgschaften soll ein weiterer Staudamm des gigantischen Südostanatolien-Projekts gebaut werden, wenn es nach dem Willen der türkischen Behörden und eines internationalen Baukonsortiums geht. Der Bau des Ilisu-Staudamms an der türkisch-syrischen Grenze hätte eine Verschärfung des Konflikts um Wasser in Nahost, die Vertreibung von über 50.000 Menschen, überwiegend Kurden, und die Vernichtung einzigartiger Kulturgüter zur Folge. Die rot-grüne Bundesregierung hält sich bislang bedeckt und schiebt die Entscheidung auf die lange Bank. Nun aber ist Licht am Horizont. Ein britisches und ein italienisches Unternehmen haben sich vor wenigen Tagen aus dem umstrittenen Ilisu-Staudammprojekt in der Südosttürkei zurückgezogen. Darunter mit Balfour Beatty das Unternehmen, das für den Löwenanteil des auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzten Projekts verantwortlich zeichnen sollte. Hans Brandscheid von der Entwicklungshilfeorganisation Medico International erläutert, wie es zu diesem plötzlichen Sinneswandel gekommen ist.
Der Stimmungsumschwung im Augenblick hat sozusagen einen geheimen Hintergrund. Die Konsortien, die beteiligt waren, also die Firmen der verschiedenen Länder, die diesen Staudamm bauen wollten, haben ein sogenanntes Umweltverträglichkeitsprüfungsgutachten erstellen lassen, UVP genannt, und zwar eines, wie es in etwa den Richtlinien, den ökologischen Richtlinien der Europäischen Union entsprechen würde. Dieses Gutachten ist etwa vor ein paar Monaten dann fertiggestellt worden, ging auch an die Bundesregierung in Berlin, die seitdem darüber schweigt. Die Konsortien haben aber natürlich reingeschaut in ihr eigenes Gutachten und haben schlicht und einfach den Schluss gezogen, dieses Projekt können, dürfen wir nicht realisieren. Es verstößt auf eklatante Weise gegen sämtliche Auflagen, die international, aber eben auch europäisch gültig sind. Somit steht jetzt die rot-grüne Koalition in Berlin allein auf weiter Flur, indem sie nach wie vor zu einem Projekt steht, das von allen anderen aufgekündigt worden ist.
Können Sie noch mal zusammenfassen, welche sozialen und ökologischen Folgen denn der Bau dieses Großstaudamms hätte?
Man muss es unbedingt sagen. Das ist ja ein Programm, was seit über 20 Jahren in der Türkei in Entwicklung ist. Das ist vergleichbar mit den großen Staudämmen, die im Moment in China und auch in Indien in der Planung und Durchführung sind. Hier geht es nicht um eine Talsperre, die gebaut wird, sondern das ist ein Megaprojekt, das insgesamt ein Gebiet von der Größe der Schweiz überfluten soll, mit Konsequenzen eben einmal, dass zwischen 100 und 300.000 Menschen direkt wie indirekt vertrieben werden dürften durch das Projekt, indirekt dadurch, dass anschließend keine Arbeitsplätze mehr da sind, weil eine moderne landwirtschaftliche, eine Industrielandwirtschaft eingeführt werden dürfte. Zweitens, das Tigriswasser und auch das Euphratwasser werden durch diese Staumethoden eindeutig verschlechtert, wird auch kontingentiert und wird weniger werden für die Nachbarländer, etwa Syrien und Irak, wo die Menschen darauf angewiesen sind, auf das Wasser. Und auch schlimm, ein Großteil der frühen europäischen Zivilisationsgeschichte, also viele Exponate, Kunstwerke, die auf diesem Gebiet lagern, werden mit überflutet und sind damit unrettbar verloren. Mit anderen Worten, ein Verstoß gegen die Menschenrechte, gegen die Ökologie, gegen die wirtschaftliche Vernunft. Ein Projekt im Übrigen, was auch zur Krisenförderung im Nahen Osten beiträgt. Und ausgerechnet ein solches Projekt wird von der rot-grünen Koalition gefördert und soll 150 Millionen Mark bekommen in Form einer sogenannten Hermes-Bürgschaft.
Sie haben jetzt gesagt, die Menschen werden vertrieben. Inwieweit sind denn die betroffenen Menschen in dieser Region in die Entscheidung über den Bau dieses Staudamms mit eingebunden worden? Oder sind Entschädigungen bereitgestellt worden oder gibt es Umsiedlungspläne oder Ähnliches?
Das ist ja alles schon passiert bei den ersten Staudämmen, die eingerichtet worden sind. Da wurden die Menschen kurz vorher gewarnt, aufgefordert, ihre Gegend zu verlassen. Es war ein radikales Umsiedlungsprogramm. Zum Teil hat man einige Häuser gebaut, wirklich auf der grünen Wiese, schlimme, schlimme Dinger, ich habe sie selber gesehen. Zum anderen Teil wurden die Menschen einfach vertrieben, nach dem Motto, sucht euch etwas, geht in die großen Städte, geht nach Westen. Und einige sind deswegen ja auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Also viele, die wir hier Asylsuchende nennen, kommen aus diesem Staudammgebiet, wo sie aufgrund der Staudammplanung vertrieben worden sind. Umsiedlungspläne gibt es nicht und selbst die Bürgermeister in dieser Region sind an diesen Plänen nicht beteiligt. Sie erfahren nichts darüber, was man vorhat und was passiert. Deshalb gibt es auch eine große Solidarität untereinander, parteiübergreifend, interessanterweise, durch alle kurdischen und türkischen Parteien hindurch in den betroffenen Gebieten, wo die kommunalen Abgeordneten und eben die Bürgermeister der Ansicht sind, ihre Städte sollen erhalten bleiben, die Menschen nicht vertrieben. Sie wollen da weiterleben, wo sie seit Generationen gelebt haben.
Sie haben es ja vorhin erwähnt, der Staudamm hat auch eine außenpolitische Komponente. Was sagt denn Syrien dazu, dass die Türkei in der Lage ist, den Syrern das Wasser abzugraben?
Ja, die Syrer wie die Iraker wie andere sind davon betroffen, nicht nur diese beiden Länder. Insgesamt kommt ein wesentlicher Teil des ganzen Wassers im Nahen Osten aus den kurdischen Bergen. Hier schaut sozusagen bis hin zur arabischen Halbinsel schauen die Menschen auf die Verteilungsquoten, die hier angesagt sind. Und die Syrer zum Beispiel haben sich erheblich beschwert, verhandelt im Augenblick mit der türkischen Regierung. Aber die Türkei hat in den letzten Jahren schon ein paar Mal bewiesen, dass sie die Wassermengen, die Durchflussmengen einschränken kann, die in die Nachbarländer gehen. Und das bedeutet dort Armut. Und das kann unter Umständen Krieg und Auseinandersetzung bedeuten. Also hochgradig ein Beitrag zur Destabilisierung der ganzen Region.
Südostanatolien war ja früher die sogenannte Sicherheitszone. Hat da Medico einen freien Zugang zu diesem Staudamm?
Ja, vor 2 Jahren war es noch fast unmöglich, dorthin zu reisen, beziehungsweise wenn man hinreist, bekam man erhebliche Probleme. In diesem Jahr ist es anders geworden. In der Tat hat auch der örtliche Gouverneur jetzt Schilder aufstellen lassen, etwa nach Hasankeyf, das ist eine der Städte, die überflutet werden sollen, eine 2000 Jahre alte antike Stadt. Dort haben die Menschen jetzt begonnen, im Tigris unten kleine Palmenhütten aufzubauen und sie leben von dem Tourismus, der vorbeikommt. Man muss sich vorstellen, die Gegend hat eine Arbeitslosenrate von 90%. Und das ist also natürlich auch eine Erwerbsmöglichkeit, dass man seine antike Stadt vorstellen und den Touristen präsentieren kann. Deswegen gibt es auch bei den Politikern eben bis zum Gouverneur inzwischen Sympathien für diese Bedürfnisse der Menschen und den Erhalt von Hasankeyf, also gegen den Eliso-Staudamm. Ja, plötzlich waren die Polizisten sehr freundlich und man darf dorthin fahren. Insgesamt aber in Ankara selber, wo die Politik gemacht wird, will man diese Staudämme durchziehen, denn das ist ein nationales Prestigeprojekt für die türkische Politik.
Die Bundesregierung hat erst vor wenigen Wochen einer Hermesbürgschaft für den Teri-Staudamm in Indien zugestimmt. Die Folgewirkungen des Teri-Staudamms sind wohl vergleichbar mit Eliso und der Teri-Staudamm liegt ja noch dazu in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Bleibt da nicht wenig Hoffnung, dass sich die Bundesregierung diesmal anders entscheidet oder sehen Sie da gewisse Anzeichen im politischen Apparat, dass sich da was bewegt?
Die Erdbebengefährdung gilt übrigens für beide Gebiete, sowohl für Kurdistan, Türkei als auch für den Teri-Staudamm. Ich würde nur nicht sagen, dass die Bundesregierung entschieden hat, Geld für den Teri-Staudamm zu geben, sondern den Entscheid hat ein einziger gefällt, Bundeskanzler Schröder, der 24 Stunden, bevor er aufgebrochen ist, zu seiner Asienreise diesen Beschluss durchgesetzt hat, gegen den Willen seines Außenministers und gegen den Willen der Entwicklungshilfeministerin Vicek Zoll. Das ist eine seiner etwas anmaßenden Entscheidungen gewesen. Und die Gefahr besteht durchaus, dass es sich gegenüber der Türkei in der Frage des Eliso-Staudammes ganz ähnlich verhält. Denn auch hier sind ja Teile der Regierung, etwa wieder Frau Vicek Zoll, von Anfang an dagegen gewesen. Aber Schröder hat gesagt, diese Staudamm-Dinge sind Chefsache. Das heißt, sie werden auf oberster Ebene entschieden, letztlich von ihm allein. Und davor habe ich im Moment die größte Angst, denn eigentlich müsste man jetzt davon ausgehen, die Staudämme werden nicht gebaut, nachdem sozusagen die hartgesottenen Konsortien, also die Leute, die Profite machen wollen, sie schon zurückziehen. Aber ich glaube, dass für Kanzler Schröder die Diplomatie wichtig ist, nämlich das Verhältnis zum Bündnispartner Türkei. Und dass er der Ansicht ist, unter Umständen, sie über alle Bedenken, selbst über die Bedenken der Weltbank, über die Bedenken der Europäischen Union, der Konsortien und der Umweltgutachter hinwegsetzen zu können. Deswegen ist es wichtig, ein öffentliches Wort nochmal zu sagen gegen dieses unsinnige und gefährliche Staudammprojekt.
Es gibt doch Richtlinien und Empfehlungen einer Weltstaudammkommission. Und soweit ich mich erinnere, hat die Bundesregierung versprochen, sich daran zu halten. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann werden diese Richtlinien und Empfehlungen wohl nicht erfüllt. Warum hat sich die Bundesregierung nicht längst gegen diese Hermesbürgschaften ausgesprochen? Sind die so wichtig für die Bundesregierung?
Wenn ich das wüsste, ich denke mal, ich unterstelle der Bundesregierung Folgendes. Da ein Teil zumindest der geplanten militärtechnologischen Lieferungen an die Türkei in letzter Zeit nicht geklappt hat, nicht nur, weil es Schwierigkeiten gab in der Bundesregierung und Protest dagegen, sondern auch, weil die türkische Regierung finanziell inzwischen knapp geworden ist, dass sie Leopard-Panzer gar nicht mehr kaufen könnte, ist man auf der politischen Bühne der Ansicht, wenigstens im zivilen Bereich der Türkei entgegenkommen zu sollen. Und der zivile Bereich wäre dann etwa auch eine solche Staudamm-Realisation. Das könnte, ist wahrscheinlich eine Überlegung bei den politischen Spitzen in diesem Lande.
Noch eine letzte Frage. Wenn nun die Bundesregierung keine Hermesbürgschaft gewährt, ist es dann sehr wahrscheinlich, dass der Staudamm nicht gebaut werden wird?
Ich bin ziemlich sicher, dass es schon unter jetzigen Umständen nach dem Rückzug der anfangs genannten schwer werden wird, den Staudamm zu bauen. Möglicherweise taktiert die Bundesregierung auch, dass sie sagt, wenn es ohnehin unmöglich ist, dann verlieren wir auch unser Gesicht nicht, weil alleine mit den Hermesbürgschaften der Bundesregierung kann die Sache nicht gemacht werden. Man müsste neue Partner erst finden. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung ihr Ja, ihr Nein noch hinauszieht. Sie müsste Nein sagen, weil die Umweltverträglichkeitsergebnisse sie dazu zwingen. Aber wie gesagt, hier geht es nicht nur um einen Staudamm, hier geht es nicht um ein Projekt, hier geht es um Politik mit einer weitreichenden strategischen Komponente, wo auch militärische und geostrategische Überlegungen und Interessen eine Rolle spielen, die bis in den Mittleren Osten führen und in letzter Konsequenz etwas insgesamt mit dem Frieden in der Region zu tun hat.
Zum geplanten Staudammprojekt Iliso in Südostanatolien war das Hans Brandscheid von der Entwicklungshilfeorganisation Medico International.